Okay, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Und das geht, da redet man nicht so oft drüber, aber ab und an sollte das stattfinden in der Gemeinde. Und zwar geht es um den der Zehnte. Pflicht oder Herzenssache. Ja? Wem gehört eigentlich mein Geld? Es geht heute nicht in vordergründig darum, was der Zehnte ist, was er nicht ist. Schneide ich ein bisschen an. Und vielleicht noch ein Hinweis, Waldemar hat eine echt gute Predigt gehalten, 2023, und da hat er Grundlagen gelegt, das war am 14. März, glaube ich. Eine richtig gute Sache, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es eher darum, wie wende ich das praktisch an und wie gehe ich damit um? Weil dieses Thema ist ja jetzt aktueller denn je, oder? Wenn man da so in die Medien reinschaut, meine Güte, was alles einem so angeboten wird, empfohlen wird, wie man mit Geld umgehen soll. So. Und da könnte einem Angst und Bange werden, nicht wahr, mein Mann? So. Und heute geht es einfach darum, was sagt Gottes Wort darüber? Wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, das wäre doch cool, wenn Gott von uns Folgendes sagen würde, wie einmal zu Hiob oder über Hiob. Der Luzifer, der lief doch durchs ganze Land und schaute sich die Leute an. Da kam er zu Gott und sagte, Gott, ich habe keinen einzigen guten Menschen gefunden. Ne, die sind alle so, so und so. Er hatte ja nicht Unrecht. Aber dann sagte er, hör mal, da ist der Hiob, schau ihn dir an, mein Knecht. Ha, ich habe Wohlgefallen an ihm. Warum wohl? Weil er einen Lifestyle hatte, der Gottes Augenmerk auf sich zog. Und es wäre doch auch cool, wenn Gott so sagen würde, hey, schau dir mal die Nelly an, wie sie mit den Gütern umgeht, die ich ihr anvertraut habe. Das wäre doch toll, oder? Und heute geht es eigentlich darum, zu hinterfragen, was sagt Gott, wie wir mit diesen Sachen umgehen sollen. Mit Geld, genau. Aber vorher lege ich ein kleines Fundament. Ja? Und zwar lesen wir einen Abschnitt aus Römer und einen Abschnitt aus Jesaja. In Römer Kapitel 1, Kapitel 12, Vers 1 bis 3 steht Folgendes. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Ein solches Opfer hat er, an solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott wohlgefallen würde und ob es zum Ziel führt. Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von euch, als angemessen ist, und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube, von dem Gott jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt hat. Also, wir werden aufgefordert, unsere Denke, wir sind ja Kinder Gottes. Es gab bei uns den Moment, wo ich gesagt habe, mein altes Leben, das System der Welt, wo ich vorher drin war und alles, was mich so geleitet, gelehrt und geführt hat, ist beendet. Ich bin zwar noch auf der Erde. Ich trete jetzt ein in Gottes Reich. Und ein Reich hat immer Gesetzgebung, oder? Ja, Gesetzmäßigkeiten. Also, und hier werden wir aufgefordert, wir sollen umdenken, gemäß Gottes Wort leben. Und das geht auch bezogen auf die Ressourcen, die Gott uns anvertraut, in diesem Fall Geld. Und dann möchte ich noch etwas machen und das mit hineinnehmen. Und zwar, Jesaja 43, 4, 5 und 6. Kennen wir das, oder? Das ist herrlich. Was Jesaja da ausgesprochen hat, und wir leben jetzt da drin. Und was wir ja daraus immer entnehmen, wir freuen uns, Gott heilt, die wurde zugesichert, es findet jetzt statt. Ne? Gott vergibt unsere Sünden und wir haben das gerade gefeiert als Bestätigung des Abendmahl. Aber das inkludiert auch meine Versorgung in eben diesem Bund. Ich bin aus der Welt rausgegangen. Erinnern wir uns an. Ich bin Kind Gottes geworden und Kind Gottes meint Kind Gottes. Du und ich sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Und das inkludiert auch die Versorgung und wie wir damit umgehen. Und was wir damit dann machen. Genau. Und diese Verheißung, die Gott uns dann gegeben hat, wir haben ja jetzt Zutritt durch Christus da hinein, wird in unserem Leben nur dann wirklich sich entfalten können, wenn wir das, was Jesaja prophezeit hat, was wir bekommen haben, wenn wir das glauben, dass es wahr ist, und wenn wir das dann im Glauben anwenden. Und erst durch das Anwenden wird der Segen sich in unserem Leben ausbreiten können. Soweit. Ist auch still geworden. Genau. Und das bezieht auch ein Umgang mit Geld, unsere Reaktion basierend auf dem Wissen der Bibel. Ja? Also, ist der Zehnte Pflicht im Neuen Bund? Lass uns das mal anschauen. Muss ich geben, muss ich nicht geben? Wie geht man damit um? So ein paar Infos, und ich empfehle wirklich, die Predigt nochmal anzuhören von Waldemar, die ist gut. Ich werde sie heute nicht wiederholen. Also, für uns im Neuen Bund besteht keine Pflicht, das zu tun. Ich muss nicht meinen Zehnten akribisch abgeben. Ja? Aber auf der anderen Seite liegt auf der Freigebigkeit, auf dem Geben, Segen. Das hat Gott nicht weggenommen. Das hat Bestand. Das sind Gesetze, die Gott mal ausgesprochen hat, die bleiben bestehen, die nimmt er ja nicht weg. Das sind so moralische Gedanken, die sind da, die bestehen, das bleibt. Auf dem, wie ich freigebig bin, so wird Gott auch reagieren auf das, was ich dann tue. Und Gott fügt hinzu, wenn zum Beispiel ich kniepig bin oder wenn ich freigebig bin. Es ist ein Automatismus. Jesus sagt dazu in Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, ein überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten, denn das Maß, mit dem ihr bei den anderen messt, wird auch bei euch verwendet werden. Also viele Menschen aus der Welt kennen das Prinzip und sie wenden das an. Und das Maß ist so ein Gefäß, war so eine Art Trichter, da wurde Korn reingetan und das wurde dann gemessen, ne, ein Maß. Und man hat das gestampft, weil zwischen den Körnern auch Platzräume, Leerräume, damit es nicht entsteht, wurde das vollgemacht, vollgestampft, damit auch wirklich ein Maß Korn weitergegeben wurde. Und man hat es immer so viel befüllt, dass es überläuft. Und dann war das ein Maß und das wurde gegeben. Und Gott sagt, hey, so gerüttelt, gestampft ist Gottes Güte, oder das Fehlen seines Segens. Und das liegt an mir. Gott schaut dann quasi nur zu, wie ich die Ressourcen, die ich habe, wie ich sie anwende. Und das liegt dann komplett an mir, was zurückfließt. Und Gott guckt dann einfach nur. Könnt ihr nachvollziehen? Genau. In der neuen Sprache bedeutet, oder in unserer Gegenwart bedeutet das jetzt nicht, dass ich, wenn ich den Zehnten oder so gebe, dass ich immer nur Geld zurückgebe, darum geht es überhaupt nicht, sondern es bedeutet übersetzt, ein gut gefülltes Maß an Versorgung von allem, was ich zum Leben brauche. Das kann Gesundheit sein, Arbeit sein, das kann Familienangelegenheit sein, all das. Gott gibt zurück. Also, wofür war überhaupt der Zehnte so explizit im Alten Testament ausgeschrieben worden vor Gott? Ne, der hat gesagt, der Zehnte, den sollt ihr gefälligst dahin bringen. Warum war das? Nun, Gott hat 12 Stämme und Gott hat ja einen Gottesdienst eingerichtet und er wollte, dass ein ganzer Stamm sich nur mit dem Gottesdienst beschäftigt. Tempeldienst, Opfergaben, all das. Und dann hat er den Stamm Levi abgestellt. Der Stamm Levi hat auch kein Land bekommen. Sie hatten wohl, wo sie wohnen konnten, aber sie sollten nicht Viehzucht betreiben, keine Landwirtschaft, keinen Handel, sondern sie sollten Gottesdienst machen, Gott anbeten. Sie sollten das Volk mit Gott in Versöhnung bringen und dafür sollte das Volk den zehnten Teil abgeben, damit dieser Part immer lebendig ist. Und das ist ja im Neuen Testament so nicht mehr. Den Tempel gibt es nicht mehr. Ja, es war eine Bezahlung, das war tatsächlich eine Bezahlung für die Leviten auf der einen Seite und gleichzeitig vom Allem Ersten bedeutet, ich erkenne an, Gott ist mein Versorger. Und damit es nicht einfach nur so ist, hat es Nutzen gebracht, dem Stamm. Und der Stamm hat an einem bestimmten Ort in diesem Tempelbereich Gottesdienst veranstaltet, gelehrt, unterrichtet und so weiter. Und der Zehnte war ja nicht nur der Zehnte, sondern mit den ganzen Sondergaben, Schwingopfer, Hebeopfer und so, das waren so 23%, hat Waldemar dann irgendwo herausgefunden. Ich glaube ihm auch, so der Schnitt vom Ganzen, 23%, wow. Also, was machen wir heute in unserer Zeit damit? Dieses Gesetz gibt es ja nicht mehr. Als Gott, als Jesus am Kreuz starb, zerriss doch der Vorhang. Und dieser Vorhang hat doch das alles Allerheiligste ja bedeckt. Ne? Das war so ein Schutz. Und da durfte nur ein ausgesuchter Mensch rein in die Gegenwart Gottes. Einmal pro Jahr. Und das Ding ist zerrissen. Bam, von oben nach unten. Bedeutet, in dem Zusammenhang war der Levitendienst eigentlich beendet. Der Tempeldienst war beendet. Und dann habe ich so gedacht, sinnvoll wäre doch gewesen, schnell einen Zaun zu ziehen, damit es heile bleibt. Ein Schwingtor ranzumachen, Eintritt nehmen, so damit wir teilhaben können und sagen, wow, so war das früher. Haben sie ja nicht gemacht. Das Ding war so vergoldet von innen, der Tempel, da kamen die Römer, da ist Feuer ausgebrochen und das ganze Gold ist dann zwischen die Ritzen gelaufen und dann hat man den Tempel dermaßen zerlegt, um an das Gold ranzukommen. Also es ist endgültig vorbei gewesen mit dem Tempeldienst. Gezwungenermaßen. Was machen wir jetzt in unserer Zeit? Gott hat es ja nicht aufgehoben. Vielleicht nur eine Erfahrung mit dem Zehnten, die ich gemacht habe. Es gibt ein tolles Buch, das habe ich erst in Englisch gelesen. Das war ein weltweiter Bestseller, das hat sich so gut verkauft, das war unglaublich. Also das Gesetz des Gebens, des Zehntens. Und mit dem Hinweis, das soll man auch jetzt tun, unbedingt 10% geben, wir sind verpflichtet. Das habe ich in Englisch gelesen, das habe ich in Deutsch gelesen, dachte, boah, ist das gut. Aber wenn man dann genau nachgefragt hat in dieser Gemeinde, das war eine Riesengemeinde und der Pastor, der es rausgebracht hat, natürlich hat er auch Geld verdient mit diesem Buch, logisch, oder? Es klang gut, wow, ich gebe den Zehnten und ich kriege viel zurück. Er hat viel zurückgekriegt durch die Tantimen des Buches. Logisch. Der Staff aber, die ganzen Mitarbeiter in allen Ämtern, Positionen, wenn man die gefragt hat, hat man auch, sag mal, bekommt ihr das genauso zurück? Du gibst den Zehnten und ne, ist das genauso? Nee, das stimmt nicht. Wir sind immer noch am Kämpfen, sagten die dann. So, aha. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, es gibt auf der Grundlage der Bibel, wenn jemand eine Erfahrung gemacht hat, Gott hat geholfen, schreibe ich ein Buch, verkaufe eine Story und es klingt super gut und wenn ich im Wort Gottes nicht fundiert bin, dann wird einer Gewinne einstreichen und ich, der ich das Buch bezahle, bin fehlgeleitet. Deswegen nochmal der Gedanke, Leute, wir müssen im Wort Gottes fundiert sein und wissen, Gottes Wort kennen, wissen, wer wir in Christus sind, dann wären wir nicht fehlgeleitet. Weil ich fand das Buch echt cool im ersten Moment. War toll ausgearbeitet. Okay. Der Zehnte im Neuen Bund. Wie geht man damit um, praktisch? Also den Tempel gibt es ja nicht mehr. Was haben wir aber heute? Symbolisch, wir haben kleine Gemeinden, wir haben große Gemeinden, oder? Wir haben Hauskreise, Kleingruppengemeinden. In einer anderen Form findet Gottesdienst statt. Hat nicht aufgehört. Und Jesus hat, kommen wir gleich zu, das auch nicht aufgehoben. Ja? Menschen versammeln sich in Gebäude, in Häusern, so wie früher. Findet, ne? So, damals war es nur ein Tempel, heute sind wir hier, andere sind in anderen Gemeinden. Wir treffen uns in diesen Häusern. Diese Häuser müssen aber ja erhalten werden. Kosten fallen an, Nebenkosten, Baukosten und Kosten und Kosten und Steuern, was auch immer, müssen getragen werden, oder? Und wenn ich ein Teil einer Gemeinde bin, einer Kleingruppe, irgendwo hingehe, was mache ich dann logischerweise? Dann beteilige ich mich doch an den Kosten dieses Ortes. Hat nicht aufgehört. Dann im Alltag der Christen, der Missionsauftrag oder das Lehrthema geht ja genauso weiter. Manche Menschen sind nur im Reich Gottes unterwegs, das hat nicht aufgehört. nur in einer anderen, findet in einer anderen Form statt. Ja? In Gemeinden sind Lehrdienste drin, da sind Verantwortliche, da sind Menschen, die leiten, die, manche sind komplett nur da in diesem Dienst drin. Und man soll diese Dienste ja auch finanziell versorgen. Wir lesen das gleich alles durch. In der Bibel steht so viel über Geld, das ist unglaublich, wenn man das so mal anschaut. Wie Gott gesagt hat, wie wir damit umgehen sollen. Und dann lesen wir auch, wir sind als Kinder Gottes als Verwalter eingesetzt im Neuen Testament. Wir verwalten. Lass uns mal überlegen kurz. Eine Zeitspanne, 90 Jahre. Irgendwann beginnen wir in den Berufsleben und irgendwann beginnen wir einzuzahlen. Ist logisch, ist ja das System hier, ist normal. Wir beginnen einzuzahlen. Dann gehen wir in Rente und jemand, wie auch immer wir angespart haben, ne, da gibt es eine Dividende, dann haben wir 10, 15, 20 Jahre die Möglichkeit, das zu genießen. Dann hört alles auf. Alles, was ich hier investiert, gemacht habe mit dem Geld, es hört auf nach 90 Jahren. Es wirkt in die Ewigkeit überhaupt nicht hinein. Es erbringt keinen Zinsesertrag in die Ewigkeit. Es bleibt hier. Also ist die Frage, wie verwalten wir das Ganze? Wie sollen wir damit umgehen? Und Jesus, okay, Moment, bevor ich weiter vorspringe. Also nochmal, wir können auf Grundlage des Wortes Gottes nicht die Maßstäbe der Welt auf das Geld anwenden und die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Ja? Wir haben gelesen, lasst euer Sinn verwandeln. Wodurch? Durch Gottes Wort. Durch seine Prinzipien. Durch seine Handlungen. Dann kommen wir in den Segen rein, den Gott vorbereitet hat. Und nicht den wir aus dem menschlichen System erwarten werden. Ja? Also wir sollen nicht das System oder den Maßstab der Welt anlegen. Jesus sagt ganz klar, dass er uns ein Leben lang immer mit allem versorgen wird. Wir werden alles haben, was wir zum Leben brauchen. Ich werde die Bibelstellen jetzt nicht einzeln alle lesen, das wäre viel. Aber das ist seine Zusage. Und in Jesaja 54 beinhaltet das ja auch, der neue Bund, die Versorgung. Ich bin Kind Gottes geworden, direkt Kind Gottes. 1. Korinther 10, 26 lesen wir, denn dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Und in 1. Timotheus 6, 17, ermahne die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Ah, wir dürfen es genießen. Das ist cool. Ist ja nicht so, dass du nicht reich werden sollst. Stimmt nicht. Du kannst es genießen. Und in 1. Korinther 29, 14, denn wer bin ich, dass ich mein Volk, und was ist mein Volk, dass wir die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles, aus deiner Hand haben wir gegeben. Haben wir dir gegeben. Also es kommt alles von Gott und ich gebe es einfach zurück. Und in diesen 90 Jahren verwalte ich. Und jetzt ist die Frage, wie verwalte ich denn das jetzt? Und dann komme ich wieder zurück zu Jesus. Im Neuen Testament ist ganz wenig, Waldemar sagt nur zwei Stellen. Ich habe es gehört, aber ich habe es nicht notiert. Zwei Stellen in der Bibel, wo der Zehnte erwähnt wird. Auf jeden Fall sagt Jesus, Matthäus 23, Vers 23, da geht es auch um das Opfern und das Spenden. Und dann sagt Jesus Folgendes, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Das hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Also, was er hier verurteilt, ist, glaube ich, diese Kniepigkeit. An der Kasse den letzten Cent. Beim Trinkgeld, ich zähle ganz genau ab, kennt ihr das? Wir sind Kinder Gottes, reich gesegnet. Das müssen wir wissen. Und das andere, sagt Jesus in dem Kontext, sollen wir nicht lassen. Das Spenden bleibt bestehen. Aber wir sollen damit treu sein, wir sollen ehrlich sein, wir sollen Barmherzigkeit soll da mit drin schwingen im Umgang mit diesen Ressourcen. Und wenn wir diese Geschichte mit Ananias und Sapphira, habe ich schon mal erwähnt, uns anschauen, nicht wahr? Hey Mann, das war überhaupt nicht nötig. Sie waren wohlhabend, sie hätten wohlhabend bleiben können. Was falsch war in dieser Geschichte? Sie haben Gott angelogen. Sie wollten sich präsentieren und Gott sagt, nee, das ist eine falsche Herzenshaltung. Sie haben behauptet, wir haben alles verkauft und das ist das ganze Geld. Und Gott sagt, nee, brauche ich nicht. Ich brauche dein Zeug nicht, ich brauche dein Geld nicht. Ich brauche deine Herzenshaltung. Okay, dann ist, finde ich, auch interessant im Umgang mit Geld folgender Aspekt. Da wird ja beschrieben im Neuen Testament, was mit den Menschen passierte, die Christen geworden sind. Das finde ich so interessant. Was sie mit dieser Ressource Geld gemacht haben. Jetzt wirst du vielleicht denken, Alex, du redest viel zu viel von Geld. Hör zu. Wusstest du, dass in der Bibel, ich meine, nur 400 Mal über Gnade geschrieben wird und 2500 Bibelverse im Zusammenhang mit Geld sind? Ja, das ist ein Fakt. Es ist total neutral. Aber was wir damit machen, das ist offenbart unser Herz. Und da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, im Neuen Testament haben die Menschen, die haben interessant reagiert, als es um Geld dann ging. In Apostelgeschichte 2,44 lesen wir auf einmal die Geschichte, alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Mann, hieraus geht doch für mich etwas hervor. Sie haben etwas bekommen, das so stark gewesen sein muss, dass sie alles, was sie vorher hatten, also nicht für wirklich wert geachtet haben, oder? Sie haben es einfach weggegeben. Geteilt mit denen, die nichts haben. Und Jesus, wenn wir uns erinnern an den reichen Jüngling, der wollte Kind Gottes werden. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus hat aber nicht gesagt, werde arm. Das hat er überhaupt nicht. Sondern im Gespräch wird herausgestellt, hey, er hing so sehr dran, das war ihm im Weg. Und dann sagt Jesus, dann gib das weg, damit du gerettet wirst und in den Himmel kommst. Es geht überhaupt nicht darum, arm zu sein, sondern unsere Herzenshaltung. Und die ersten Menschen oder die ersten Christen waren so begeistert von dieser Gnade, die sie erfahren haben, dass sie total freigebig geworden waren. Sie wussten, Jesus hat alles, was ich brauche. Und dann lesen wir weiter in 1. Timotheus 5, 17 bis 18. Und dann schreibt Paulus, also da wurde Lohn gezahlt. Älteste, die der Gemeinde gut vorstehen, soll man doppelter Ehre würdigen. Besonders die, die sich im Wort und in der Lehre bemühen. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also wir merken, den Tempel gibt es nicht mehr, diesen einen Levitenstamm gibt es nicht mehr. Es verteilt sich über die ganze Welt. Und meine Aufgabe ist zu sorgen, dass der komplett im Reich Gottes arbeitet, dass er das auch wirklich gut kann, so wie die Spalke-Mission zum Beispiel. Hey, wenn ich da nicht hingehen kann, dann kann ich kann da investieren, damit er total frei ist und Gott dienen kann mit seiner ganzen Zeit. Oder sie erstatteten Unrecht. Ich finde die Geschichte auch mit dem Zöllner echt krass. In Lukas 19,7, die Leute waren empört, als sie das sahen, ja, was Jesus da gemacht hat. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Aber die Reaktion dieses ausgemachten Sünders war total erstaunlich. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas gepresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Meine Güte, wie war deine und meine Bekehrung? Der Umkehr zu Jesus. Wie war unsere Reaktion im Umgang mit unseren Gütern? War uns das wirklich so sehr bewusst, dass Gott mein Versorger ist, dass ich jetzt einen Papa im Himmel habe? Ich darf das vielleicht erwähnen. Es gibt eine Person, die ist im Missionsdienst und sie hat nicht für Rente vorgesorgt, sie hat auch nicht Sozialhilfe eingezahlt und so ein Kram. Sie hat gesagt, Papa, dein Wort sagt, dass du mein Versorger bist und ich bin bei dir angestellt. Und sie hat keine Savings angelegt. Sie ist schon älter. Und Gott versorgt sie. Sie bekommt alles, was sie, wenn sie mal krank ist, wird sie versorgt. Sie hat genug zu essen, zu trinken. Sie hat ein Haus, geht ihr gut. Erinnern wir uns an die Worte aus Römer? Sind unsere Gedanken so verändert und ist uns das bewusst, wer wir in Gott sind? Weil das wird unser Denken auch darauf verändern, in Bezug auf, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie investiere ich das? Wo bringe ich das hin? Was soll es bewirken? Was sagt Jesus dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Also, und dann geht es natürlich auch weiter. Sie erstattet Unrecht. 1. Titus 5,8 steht, sie sollen noch arbeiten gehen. Wenn aber jemand sich weigert, für seine Angehörigen zu sorgen, vor allem für die, die mit ihm unter einem Dach leben, dann hat er seinen Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das ist immer eine Aussage. Wir haben einen tollen Sozialstaat und man ist schnell geneigt zu sagen, ah, ich nutze es mal ein bisschen aus. Wenn ich Gottes Wort lese und das, was Gott zu mir gesagt hat, und ich bin ja nicht mehr, wie ich früher war, sondern von neuem geboren, Christus in mir, wie gehe ich dann damit um? Sie sammelten Spende für ihre Mitchristen. 1. Korinther 16,1. Nun zur Geldsammlung für das Volk Gottes. Macht es am besten so, wie ich es für die Gemeinden Galatien angeordnet habe. Jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Da steht nicht der Zehnte. Die Möglichkeiten. Hey, prüft das. Die Möglichkeiten. Dann muss es nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Oder 2. Korinther 9,6. Denkt daran, wer es sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird euch reichlich ernten. Jeder gebe so und hier wieder so viel, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und sie hatten natürlich auch ein Haushaltsbuch. In Lukas 14,28 steht, wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Also, ganz klare Aufforderung, keine Schulden zu machen. Nur weil meinen Augen etwas gefällt, kaufe ich auf Kredit. Und auf den Nächsten und Nächsten und Nächsten. Die Bibel ist voller Warnung vor Kredit. Das ist unglaublich. Und Kredit hat einen schlechten Ausgang. Da steht immer, sieh zu, dass du da rauskommst. Da steht, das ist Gottes Wort. Also. Und dann, jetzt kommen wir zum Investieren, zum Praktischen. Und wieder Jesus. Und Jesus spricht das. Jesus spricht eine Warnung aus. Geld als eine Art Sicherung zu betrachten. In Lukas 12,16 lesen wir zum Beispiel die Geschichte von dieser Scheune. Er erzählt ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte erwartet und baute sich eine Scheune. Er wusste, er muss das irgendwo unterbringen. Nun würden wir heute vielleicht sagen, ein Tresor, Aktienmarkt, keine Ahnung. So würden wir heute reden. Also baute er sich das, legte sich das dahin. Und als die Scheune fertig war und er das ordentlich eingelagert hatte, was war dann? Das Leben war zu Ende einfach, weil die Zeit gekommen ist. Sie war zu Ende. Doch da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört denn das alles, was du dir da angehäuft hast? Und diese Frage ist ja auch an uns. Wem wird das alles gehören? Weil die Ressource hat Martin bekommen jetzt und ich habe eine Ressource. Wie verwalte ich sie jetzt? Weil es könnte sein, dass ich mit 65 sterbe. Und dann? Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Gott gibt alles so, wie wir es brauchen. Er versorgt. Also die Frage lautet, wie wirklich verändert bin ich? Als Kind Gottes, in meinem Denken, Handeln, Glauben, Investieren. Was soll mein Geld bewirken? Weil das hat Macht, es hat Autorität. Man kann damit auch Missbrauch betreiben. Also der Tempeldienst hat aufgehört. Diese Pflicht gibt es nicht mehr im Neuen Testament. Aber wie wir sehen können, hat der Gottesdienst ist geblieben. Die Menschen, die da dienen, sind geblieben. Nur jetzt sind sie weltweit verteilt. Und wir gehören ja auch zu einer Gemeinschaft und treffen uns im Haus, hier in diesem Haus. Also trage ich etwas dazu bei, dass es weitergeht, dass Gottes Reich gebaut werden kann. Ja? Und Christen geben ja auch aus Dankbarkeit, so wie wir das vorher gelesen haben. Und beteiligen sich aus Dankbarkeit an Verwaltungskosten. Die ersten Christen, die waren so begeistert, ey, könnten wir das, sind wir das, ähnlich, weiß ich nicht. Ich fand den Hinweis heute von Ira gut, Irina, wo ist sie? Und auch mutig, den Eindruck so weiterzugeben. Uns auch da, und da glaube ich, dass wir auch uns hier hinterfragen können, sind wir heiß oder kalt für Jesus? Das ist ein weiterer Aspekt im Umgang mit unserem Geld. Wofür brenne ich? Ja? Was will ich damit erreichen? Was soll Gott von mir denken über meine Verwalterschaft? Also Gott gibt uns eine Ausrichtung im Umgang mit Geld. Unsere Einstellung soll freigebig sein, die eines freigebigen Verwalters, der freigebig gibt, weil er frei empfangen hat. Genau. Okay. Wenn du darüber hinaus investieren willst, kannst du das auch gerne machen. Ich habe das vorhin ja schon erwähnt, Zinseszins. Ich fand den Gedanken sehr interessant. Ich finde es echt interessant. Guck mal, wir denken immer nur bis zur Rente, oder? Oh, die Rentenkassen sind leer. Das Thema, ehrlich. Und je älter man wird, umso intensiver das Thema. Die Rentenkassen sind leer. Und die jetzt in dem Berufsleben einsteigen, sagen, oh Mann, da ist ja keine Rente mehr. Was mache ich jetzt? Und dann hört man das Fiat-Geld. Kennst du das Fiat-Geld? Nein? Unser Papiergeld wird als Fiat-Geld bezeichnet. Das ist eine Druckmaschine, sie druckt Scheine, die wertlos sind letztendlich. Und wir, ich weiß auch nicht, fußen sehr stark darauf und sind bedacht, Savings zu haben, so Sicherheitsgrundlagen, weil wir glauben, das wird uns retten, denn das wird es nicht. Überhaupt nicht. Natürlich müssen wir weise umgehen. Aber Gott ist letztendlich der. In Kanada beispielsweise hat man ja die Bank geschlossen, weil die LKW-Fahrer nicht mitgemacht haben. Geldhahn zugedreht, man hat die Leute rausgepickt, sie konnten nicht mehr kaufen, nicht verkaufen. Krass, oder? Bei uns ist das genauso möglich. Und Menschen, die Jesus radikal dienen, was meint ihr, wo wir landen werden? Und wenn wir dann unsere Sicherheiten angespart haben und kommen wir da nicht mehr ran, Mann, ist das doof. Hätten wir vielleicht vorher investieren sollen in Menschen. Und jetzt nochmal zu diesem Zinszins. Also, wenn du mit 20 anfängst, 30 Euro anzulegen, am Ende soll ganz viel da sein, habe ich so gehört. Und jetzt lass uns mal überlegen, wenn wir anfangen, in Gottes Reich anzulegen, in Menschen investieren und der Zinseszins hört ja nicht auf mit 90 Jahren, wenn ich sterbe, sondern er geht weiter in die Ewigkeit. Der Zinseszins, der ewig ist, hört nie auf. Das muss uns echt bewusst sein. Und deswegen wieder die Frage, ist mein Denken verändert dem Wort Gottes entsprechend? Weiß ich, wer ich als Kind Gottes bin? Weiß ich, wer mein Papa ist? Also, und Jesus sagt wieder Folgendes, Matthäus Kapitel 6, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, aber der Dieb oder der Dieb einbrechen und sie stehlen kann. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, oder? 1. Timotheus 6, 17. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Haben wir vorhin schon gelesen, ne? Sie sollen Gutes tun, freigebig sein, ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, in guten Werken, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Also Reichtum ist kein Problem für Gott. Aber der Umgang damit ist, darüber gilt es nachzudenken. Also einige Gründe vielleicht, warum ich spende oder warum ich in Gottes Reich investiere, sei hier ins Haus oder darüber hinaus, warum ich das mache. Also einmal, weil Jesus selbst das gesagt hat, dass ich es tun soll, dass ich damit nicht aufhören soll. Ne? Tut das eine, hört damit nicht auf. Und Jesus ändert das in der Diskussion auch nicht und sagt, es hat komplett aufgehört. Weil Jesus das so gesagt hat, mache ich das. Allein deswegen schon. Hebräer Kapitel 7. Diese Freiwilligkeit. Abraham gibt von der Beute den Zehnten. Warum macht er das? Weil er vorher gesegnet wurde. Ich bin von Christus gesegnet. Und zwar, frag nicht nach Sonnenschein, wie, oder? Nur muss ich das wissen und greifen. Das ist der Grund, warum ich gebe. Spenden trainiert mein Herz, Gott auf den ersten Platz zu setzen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Das ist eine Herzenshaltung. Ich vertraue dir. Zuerst gebe ich ab. Und ich weiß, es wird immer genug da sein. Ja. Ich investiere in meine lokale Gemeinde, weil ich hier meine geistige Heimat habe. Ich komme gerne her. Ich möchte, dass hier Bestand hat, das Haus. Ich möchte, dass hier Dienste noch erweitert werden können. Und ich möchte auch, dass die Gemeinde darüber hinaus andere unterstützen kann. Hier gibt es eine Gemeinde in der Nähe, die investiert sehr viel Geld in die Mission. Und das Erstaunliche ist, sie wächst. Menschen kommen, Menschen werden gerettet. Sie breitet sich aus. Sie muss anbauen, sie muss Räume schaffen. Mitarbeiter kommen einfach so dazu. Jetzt habe ich mitgekriegt, die sind freigebig. Wow. Ganz bewusst gezielt haben die gesagt, Gott, unsere Agenda ist zu segnen mit dem, was in die Gemeinde reinkommt. Wow. Und ich will auch diesen Betrag nicht nachverhandeln. Oh, der Zehnte, echt, vielleicht doch ein bisschen weniger, vielleicht doch noch ein bisschen weniger. Stell dir vor, Jesus hätte das beim Vater auch verhandelt. Jesus würde sagen, Papa, ich gehe für 5 Jahre, nicht für 3, für 5 Jahre auf die Erde, ich verzichte auf den Himmel und auf das Gute alles und bin Mensch 5 Jahre und dann geht dann wieder. Meine Sünden werden nicht bezahlt, versteht ihr? Er wäre anwesend gewesen, er hätte eine Religion verkündet und wäre wieder gegangen. Meine Sünden wären nicht vergeben, der Austausch hätte nicht stattgefunden und so weiter. Und weil Christus für mich gestorben ist, allein deswegen gebe ich. Ich will mit meinem Geben bekennen, Jesus, du bist mein Herr. Okay, ich möchte zum Ende kommen. Folgendes, einige Fragen zum Nachdenken vielleicht. Also, wie ist dein Herz bezogen auf das Spenden? Wie denkst du darüber? Wie gehst du damit um? Ja? Und hier geht es nun wirklich. Manche leben in, manchmal hat man Situationen, wo echt wenig Einkommen ist. Dann sagt Gott, ist wunderbar. Andere sind für dich da und werden dir helfen. Ja? Wenn du gerade wenig hast, musst du nicht mit aller Gewalt geben müssen. Also, wie ist deine Herzenshaltung? Das Zweite ist, sind wir wirklich mit beiden Füßen aus der weltlichen Gelddenke ausgetreten und kennst du dich mit dem Bankwesen des Himmels aus? Wie weit hast du dich damit auseinandergesetzt? Weil das ist eine Waffe. Geld ist eine starke Waffe. Das Verhältnis von 2.500 Versen zu 400 Versen, Gnade und Geld. Ey, warum wohl? Ja? Kennen wir das Bankwesen des Himmels? Steht im Wort Gottes drin. Und dann, das finde ich spannend, diese Aussage. Wenn du Krimi guckst, was machen die Reporter? Die folgen der Spur des Geldes und dann finden sie den Räuber, den Bösewicht, den wen auch immer, ne? Wenn du der Spur deines Geldes folgst, was wirst du entdecken? Hm? Was wirst du entdecken? Ich glaube, unsere Investitionen werden einiges offenbaren. Bin ich ein Himmelsbürger? Oder sie werden offenbaren, bin ich noch hier verwurzelt im System dieser Welt? Kann ich das so frei sagen? Ja. Ich glaube schon. Das ist sehr spannend. Die Frage ist dann ja auch, welche Zinsen werden größer sein? Die hier unten, die ich dann erwarte, oder die ich in der Ewigkeit erwarten werde? Und das Ergebnis dieser Spurensuche nach Geld, ja, wird unsere Herzenshaltung offenbaren. Entweder Jesus ist mein Herr und mein Retter, total, ja, wo mein Schatz ist, da ist mein Geld, hat Jesus gesagt. Oder wir werden feststellen, ja, noch halb, ich bin noch nicht ganz entschieden. Oder wir werden auch feststellen, nee, noch gar nicht. Ich kenne Jesus noch gar nicht. Und da lade ich mich ein, heiß oder kalt zu werden in Beziehung auf Jesus, auf Beziehung auf sein Wort, ja. Alles oder nichts. Also, vielleicht noch eine Geschichte aus der Politik. Ein Politiker aus China sagte mal, wir sind ein, wie heißt dieser Staat, diese Form, die sie da haben, Kontrollform, sozial, keine Ahnung, und kontrollieren unser Volk komplett. Ihr Westler habt zwar angeblich eine Demokratie, aber alle Systeme sind vorbereitet und einer muss das nur in die Hand kriegen. Und dann werdet ihr noch besser kontrolliert werden, wie wir das in unserem Land tun. Die Frage ist, was machen wir mit den Ressourcen? Wie verwalten wir das jetzt, wo wir es noch können, in Freiheit? Wollen wir sehen, dass frisches Wasser in Afrika sprudelt, so wie das bei Marco jetzt der Fall war, ne? Und Menschen werden versorgt, Schulen werden gebaut, Gottes Wort wird gepredigt. Welche Zinsen will ich in der Ewigkeit haben? Okay, ich schließe einfach ab. Oh, kommt die bitte nach vorne? Genau. Ich finde, so ein Lied ist immer gut, um nachzudenken. Also, Römer 12, Vers 2 noch einmal. Ich weiß, das ist herausfordernd. Ich muss mich selbst natürlich auch prüfen in dieser Thematik. Ne? Wie gehe ich damit um? Wo gebe ich mein Geld rein? Wie segne ich Gottes Reich? Wie baue ich Gottes Reich damit? Weil das ist ja mein Auftrag. Genau. Römer 12, 2 sagt Folgendes nochmal so zum Abschluss. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott wohlgefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und was ist das Ziel? Gottes Reich zuerst, oder? Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Trachtet zuerst und dann sagt er zuerst, in allem zuerst. Einfach zuerst. Zuerst. Und ewig, 90 Jahre sind ein Tropfen. Ewig ist echt ewig Ertrag haben. Ja? Papa, du hast uns echt alles gegeben, was wir brauchen, um wirklich ein gutes Leben zu führen. Voller Vertrauen auf dich, ohne Sorgen, ohne Angst, egal was auf uns zukommt. Gott, du hast gesagt, du bist Versorger. Gott, du kümmerst dich um den Vogel, der lebt einfach in den Tag. Du hast die Lilie wunderschön gemacht, Salomo war nicht so schön und du sagst, du kümmerst dich um jede einzelne Blume auf der Wiese, die nur kurzlebig ist. Wie viel mehr kümmerst du dich um uns? Gott, und so bitte ich dich, dass wir fähig werden, weise Verwalter zu sein. Und du dann sagst, wow, die gehören zu mir. Danke, Herr, und ich vertraue darauf, dass du uns leiten wirst durch dein Wort, dass du uns die Tiefen offenbaren wirst, dass du uns unseren Stand offenbaren wirst. Danke dafür, Jesus.